Guten Abend. Ich habe mich tierisch auf diese Predigt gefreut. Vorhin habe ich noch mit Konstantin zusammen bei uns mit Bärenhunger zu Abend gegessen. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey Junge, lass uns jetzt in den Donnerstagsgottesdienst gehen, dann mal so richtig die Sau rauslassen. Dann meinte er zu mir, du Stefan, mach dich da nicht zum Affen. Dann habe ich mir gedacht, der Mann hat recht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ihr jetzt alle Mucksmäuschen still seid, dann predige ich dafür nicht wie gewohnt im Schneckentempo. Wenn ein Kamel abspeckt. Gedanken zu Matthäus 19,24 habe ich die heutige Predigt benannt. Und meine Fernbedienung funktioniert nicht, weil ich sie nicht angemacht habe. Okay. Verwirrung um ein Nadelöhr. Der Text oder der Vers des heutigen Abends, der gliedert sich ein in die Geschichte von dem reichen Jüngling. Ich denke, die ist euch bekannt. Der junge reiche Mann, der zu Jesus kommt, der eigentlich so voll Inbrunst erzählt, dass er alle Gebote gehalten hat, der dafür auch einen gewissen Lohn, zumindest in Form von Anerkennung, sei es auch nur verbale Anerkennung von Jesus erwartet und der dann ziemlich abblitzt bei ihm. Und danach wendet sich Jesus zu seinen Schülern, die doch recht perplex sind nach der Story, und sagt ihnen die folgenden Verse. Ich will euch etwas Wichtiges sagen. Nur mit großer Mühe wird ein reicher Mensch den Eingang in die neue Wirklichkeit Gottes finden. Und ich wiederhole es. Es ist leichter für ein Kamel, sich durch ein Nadelöhr zu zwängen, als dass ein Reicher in die Wirklichkeit Gottes hineinkommt. Die Jünger sind danach entsetzt, fragen sich, ja, wer kann denn dann überhaupt in den Himmel kommen? Und Jesus schließt mit den Worten, bei Gott ist alles möglich. Wenn ein Kamel abspeckt, Verwirrung um ein Nadelöhr. Das ist ein spannungsgeladener Text und ich habe mir gedacht, bevor wir da überhaupt jetzt ins weitere Detail gehen, muss man erstmal einige Begriffe theologisch klären. Das mit dem Kamel, das mit dem Nadelöhr. Ich habe angefangen, so ein bisschen im Internet rumzusurfen, mich zu belesen in verschiedenen Quellen und bin da doch auf sehr interessante Diskussionen gestoßen. Da habe ich einen Blog gefunden von einer amerikanischen Gruppe, die sind nach Israel gereist und sind eben auch mit ihrem Führer da rumgegangen in Jerusalem. Dann haben sie endlich die Frage gestellt, die ihnen schon auf dem Herzen brannte, wo ist denn jetzt diese Tür hier in der Stadtmauer, die das Nadelöhr genannt wurde? Und ihr Tourguide, der hat halt nur gelacht und hat dann gesagt, ich übersetze aus dem Englischen, immer fragt ihr Amerikaner mich die gleiche Frage nach diesem Nadelöhr. Es gibt nicht so ein Tor. Ich frage mich, woher ihr denn diese Idee habt. In anderen Texten wurde auch wie wild diskutiert. Natürlich, ich meine die Idee mit diesem Nadelöhr, ich habe hier auch so das eine Bild hier eingeblendet, das ist so eine kleine Tür, die das sein könnte, die hätte es einfach ein bisschen einfacher gemacht, das Gleichnis zu deuten. Denn wenn ein Kamel abspeckt, wenn es alles runterpackt, dann kann es sich vielleicht noch durch das Nadelöhr zwängen. Man kann natürlich auch an der anderen Seite ansetzen und kann sich überlegen, okay, wenn schon das Nadelöhr vielleicht in Wirklichkeit ein Nadelöhr ist, aber keine Tür, wo ein Kamel noch durchpasst, vielleicht kann man dann bei dem Kamel selber ansetzen. Da gibt es nämlich auch durchaus interessante Diskussionen. Ich habe die bis zu einem gewissen Punkt gelesen, danach habe ich sie nicht mehr kapiert, weil da gibt es meistens um Streitereien um den Urtext. Aber es ist wohl so, dass in dem Urtext sehr ähnliche Worte es gibt für Kamel und für Seil. Und manche Leute sagen, das Kamel ist eigentlich ein Seil. Und dann kann man natürlich wieder die gleiche Argumentation anbringen und sagen, ja, wenn man ein Seil zumindest jetzt auseinanderfasert in seine Einzelkomponenten, zerlegt, einfacher macht, dann kann man es auch noch durch das Nadelöhr durchschieben. Ist die Diskussion überhaupt so wichtig? Ich denke ja oder nein. Ein Kamel passt definitiv nicht durch ein Nadelöhr. Das ist schon mal klar. Und das wäre eine harte Aussage, denke ich, für die Reichen dieser Welt. Ein Seil, wenn man es auffasert, passt eben vielleicht noch durch das Nadelöhr und ein Kamel durch den Mauerspalt, wenn man es ablädt. Es gibt also letztendlich zwei Interpretationsmöglichkeiten. Der Reiche speckt ab, dann kann er es noch selber schaffen oder es ist halt doch nur durch Gnade möglich. Und ich denke, beide Antworten sind letztendlich, zumindest wenn man die Gnadenantwort so interpretiert, dass dein eigenes Bemühen nicht mehr gefragt wird, sind für mich beide nicht zufriedenstellend. Die Wahrheit muss ich vielleicht irgendwo in der Mitte finden. Bleibt natürlich noch die zweite genauso wichtige Frage, wer ist überhaupt reich? müsst ihr euch als Studenten von dem Text angesprochen fühlen, oder könnt ihr eh sagen, das geht heute einfach locker an mir vorüber? Ich weiß nicht, ob dann so viele Leute gekommen wären. Muss ich mich als Arzt davon angesprochen fühlen? Wahrscheinlich schon eher, obwohl die Ärzte ja auch laufend am Jammern sind, dass es ihnen so schlecht geht. Ja, wer ist reich? Das ist eine gute Frage. Wer ist reich in unserer Gesellschaft? Man kann das auch im Internet recherchieren. Da findet man dann so Sachen, die Definition, dass der reich ist, der mehr als doppelt so viel des Durchschnittsnettogehalts verdient in Deutschland. Und wer arm ist, ist dann reziprok einfach die andere Richtung, der nur die Hälfte davon verdient. Da gibt es aber auch ganz viel Hiccup um Definitionen von Reichtum und Armut. Und dann haben wir sogar noch eine dritte Frage, die unser Text uns liefert, nämlich Himmel, was bedeutet überhaupt in den Himmel kommen? Oft denken wir ja so, das ist halt irgendwas, was in der Zukunft liegt. Ich habe mich in meinem Leben so und so benommen, dann gibt's halt irgendwann die Abrechnung und ich schaff's entweder rein oder nicht. Das ist ja häufig so die Vorstellung von Himmel. Und ich finde da Rolands Übersetzung aus dem Buch, darum habe ich das auch zitiert, eigentlich sehr schön, weil ich denke, die trifft wesentlich mehr den Punkt, die eigentliche Bedeutung. Nur mit großer Mühe wird ein reicher Mensch den Eingang in die neue Wirklichkeit Gottes finden. Gottes Wirklichkeit und der Himmel beginnen hier und jetzt. Heute stellen sich die Weichen, nicht irgendwann in ferner Zukunft. Ich denke, heute kann man schon an unserem Leben ablesen, ob wir eben auf dem Weg durch dieses Nadelöhr sind. An unserem jetzigen Leben soll man erkennen, ob wir in Gottes Reich aufgenommen sind. Wie geht es euch? Wie fühlt ihr euch von diesem Vers? Fühlt ihr euch angesprochen? Fühlt ihr euch herausgefordert? Fühlt ihr euch angeödet? Oder blickt ihr lieber auf euren Nachbarn und verbindet nur andere Menschen damit? Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich mich an diesem Vers sehr viel gerieben habe und immer wieder reibe und dass ich denke, dass er zusammen ja mit vielen ganz anderen Bibelstellen, der steht ja nicht allein, und der steht eingebettet in einer Vielzahl von anderen Passagen, von Versen im Neuen und auch im Alten Testament, mir doch etwas sagen will zum Umgang mit Geld und Besitz. Besitz um mich herausfordern, und ich denke, ab dem Punkt wird es nebensächlich, ob das Nadelöhr nun ein Mauerspalt ist oder ob das Kamel ein Seil war. Und da möchte ich in meinem nächsten Punkt mit euch einmal über verschiedene Perspektiven nachdenken, wie die Bibel Geld und Besitz betrachtet. Geld und Besitz, verschiedene Perspektiven. Die Bibel hat nichts gegen persönlichen Besitz einzuwenden. Weder Jesus noch seine Jünger noch die Urgemeinde hatten etwas gegen persönlichen Besitz. Es sind zwar die Menschen erstaunlich frei damit umgegangen, die haben ihren Besitz geteilt, dem Allgemeinwohl zur Verfügung gestellt, aber die Bibel spricht sich dann nicht gegen persönlichen Besitz auf. Nach biblischer Auffassung ist jedoch Gott der Herr aller Dinge. Und auch unser Wirtschaften, unser Geldverdienen, unser Umgang mit Besitz ist letztendlich seinem Willen unterworfen. Im Alten Testament legt Gott auch für sein Volk Besitzgrenzen ganz klar fest. In Psalm 24,1 heißt es zum Beispiel, die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Gott hat also letztendlich das absolute Eigentumsrecht. Soziale Ungleichheiten wurden damals durch das sogenannte Jubel- oder Erlassjahr ausgeglichen, indem alle 50 Jahre lang das Land neu verteilt wurde. Ich habe mir mal so überlegt, was das heute bedeuten würde, wenn man das echt machen würde. Das kommt ja ein bisschen so in die Richtung Schuldenerlass auch für bestimmte Länder, aber auch bei den großen sozialen Ungerechtigkeiten innerhalb von ganzen Regionen oder Ländern. Wenn wirklich die, die alles an sich gerissen haben, das dann von Generation zu Generation weitergeben, das irgendwann mal wieder loslassen müssten. Wow, das wäre wirklich revolutionär. Besitz geht aus biblischer Sicht automatisch mit Verpflichtungen auch einher. Der Güter hat, soll auch eine besondere Verantwortung gegenüber die schwächeren Glieder der Gesellschaft zeigen. Das zeigt sich in so Passagen im Alten Testament, worum es zum Beispiel um die Nachlese bei der Getreideernte geht, dass man eben nicht alles Getreide zusammenrafft und zusammenscharrt, sondern es liegen lässt für die Ärmeren. In der Geschichte von Ruth können wir das ja auch lesen, die da eben auch diese Nachlese beim Boas macht. Wie ihr seht, kann man sogar da auf Nebenwegen noch einen Mann dabei kennenlernen. Jede Familie soll für ihren Lebensunterhalt aufkommen können. Das ist das Ziel dieser Gesetze. Und das Menschenrecht der Benachteiligten hat im Alten Testament immer eine höhere Priorität als das Eigentumsrecht der Reichen. Im Kontrast zu diesem biblischen Konzept steht die säkulare Idee. Und die besagt letztendlich, dass Gewinnstreben, per se erstmal ethisch neutral ist. Da ist nichts Schlimmes dagegen einzuwenden. Das entspricht der freien Wirtschaftstheorie der Aufklärung. Und ich habe euch mal hier so ein Bild mitgebracht von einem der Vorreiter da, ein Mr. Adam Smith, der mit einem so bahnbrechenden Werk, The Wealth of the Nations, das Zeitalter des Kapitalismus mit eingeleitet hat. Und wir müssen sagen, dass nicht unbedingt dieser Mann, aber seine Schriften und das, was daraus abgeleitet wurde, das ist eigentlich das Konzept, was unsere heutige Gesellschaft prägt, auch wenn wir uns noch im christlichen Abendland wähnen. Ich möchte mal zitieren aus Adam Smiths Werk Wealth of the Nation. Wenn daher jeder Einzelne so viel wie nur möglich danach trachtet, sein Kapital zur Unterstützung der einheimischen Erwerbstätigkeit einzusetzen und dadurch dieses so lenkt, dass ihr Ertrag den höchsten Wertzuwachs erwarten lässt, dann bemüht sich auch jeder Einzelne ganz zwangsläufig, dass das Volkseinkommen im Jahr so groß wie möglich werden wird. Tatsächlich fördert er in der Regel nicht bewusst das Allgemeinwohl, doch weiß er, wie hoch der eigene Beitrag ist. Die Idee dahinter ist also, dass in einer Wirtschaftsordnung, in der jeder nur seinen eigenen Vorteil sucht, auch automatisch das Allgemeinwohl steigt. Leider sehen wir, dass das nicht so klappt. Man kann jetzt auch diese Idee nicht völlig abtun. Ich denke, da steckt auch viel Wahres und viel Gutes dahinter. Überhaupt, das sehen ja auch wir in unserem Land, im kleinen Unternehmertum, Mittelstand zu fördern. Aber wenn das Ganze eben in den Turbokapitalismus ausartet, den wir zurzeit auch erleben, dann fallen irgendwann die Ärmeren, diejenigen, die keine Macht in der Gesellschaft haben, hinten runter. Laut Smith haben Eigentümer von Land und Kapital deswegen nicht nur das Recht, sondern sozusagen die ausdrückliche Pflicht, so viel Profit wie möglich zu machen. Und das ist etwas, was unser Denken und unsere Gesellschaft auch prägt. Die Auffassung, die unserem abendländischen Verständnis zugrunde liegt, geht aber eben nicht auf die Bibel zurück, sondern eher auf ein antik-römisches Verständnis, nachdem das Recht auf Eigentum ein Naturrecht ist. Der Eigentümer kann deshalb seinen Besitz nach Gutdünken verwalten. Zurück zu uns. Wie sollen wir uns nun zwischen Kamelen oder Nadelöhren, zwischen biblischen und säkularen Besitzkonzepten bewegen? Was kann uns dieser Vers von dem Kamel und dem Nadelöhr ganz praktisch sagen? Wie können wir uns in einer Welt, in der immer weniger Menschen immer mehr haben, orientieren und vor allem positionieren? Und das möchte ich an einigen konkreten Beispielen in meinem dritten Punkt aufzeigen. Den habe ich übertitelt, einfach besser oder weniger ist mehr. Lass uns einfach mal ganz ehrlich uns selber gegenüber sein. Ich denke, egal welcher Lebensphase wir hier gerade sitzen, wie viel wir verdienen, wir gehören zu den Reichen auf dieser Erde. Wir mögen vielleicht nicht zu den Reichen in unserem Land gehören, aber unser Land gehört noch immer zu den reichsten Ländern der Welt. Und selbst das, was wir hier als Armut in Deutschland definieren und was sicher auch für den Einzelnen schlimm und bedrückend sein kann, ist trotzdem noch das Schlaraffenland für 90% oder für 80% der Weltbevölkerung. Deswegen denke ich auch, dass dieser Vers uns alle angeht und uns auch alle anspricht. Wenn ein Kamel abspeckt, dann geht es hier nicht um irgendeine ungesunde Schlankheitskur, auch nicht um Abmagern. Es geht nicht um die Verherrlichung der Armut, sondern es geht um einen Aufruf zur Mäßigung. Dafür stehen auch diese Bilder Brot und Salz. Und ich denke, dass dieser Aufruf in einer Gesellschaft, in der je mehr, je besser gilt, sehr zeitgemäß ist. Wie sieht denn der normale Gang der Dinge aus in unserer Gesellschaft? Ich rede da mal so mehr jetzt vielleicht für mich persönlich. Viele von uns studieren erstmal irgendwann, wälzen die Bücher, freuen sich gerade über bestandene Prüfungen. Und in der Zeit ist man glücklich. Ich weiß noch, wie ich mich meiner Frau, als wir studiert haben, haben uns angeguckt und haben gesagt, wir brauchen eigentlich niemals mehr zum Leben. Das ist doch wunderbar so. Das haben wir mit Inbrunst der Überzeugung uns gegenseitig zugerufen. Kann mich noch genau erinnern, wo und wann. Aber dann geht das so weiter. Man kauft sich vielleicht dann doch das erste Auto am Ende vom Studium oder noch im Studium. Auf einmal hat man einen Job. Man verdient gar nicht so schlecht. Die Möglichkeiten weiten sich. Vielleicht ist dann irgendwann ein Haus dran. Vielleicht kommt dann irgendwann sogar das zweite Auto und vielleicht kommt dann irgendwann das Ferienhaus irgendwo. Das kann so der Gang der Dinge sein. Muss es nicht. Ich glaube, beim Ferienhaus ist hier noch niemand angelangt, oder? Angesprochene bitte outen. Aber was ich damit sagen will oder was ich mit den Bildern eigentlich verdeutlichen will, ist die Tatsache, dass wir, je mehr Möglichkeiten haben, wir oft ungefragt einfach automatisch nachziehen mit unserem Leben. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, weil das ist das, was unsere Gesellschaft uns vormacht. Und da müssen wir uns einfach doch eine Frage stellen, ob das denn biblisch ist oder ob das einem einfachen Lebenskonzept entspricht. Und ich kann euch nur zurufen, so wie ich euch das eben gezeigt habe, man muss das nicht so machen. Das ist kein Zwang. Das ist kein Automatismus. Die vielfältigen Aussagen der Bibel zum Thema Geld und Besitz zusammen mit einer ehrlichen Analyse auch unserer politischen und sozialen Umstände in der Welt, in der wir leben, die münden eben in dieser einen Aufforderung an uns, die sich am besten mit dem Wort Einfachheit beschreiben lässt. Einfachheit, das ist nicht gleich einem Gelübde zur Armut, das ist eine willensmäßige Mäßigung in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, zusammen mit einer Fokussierung auf das Wesentliche. Stellt sich natürlich die Frage, ist das optional? Ist das halt für manche, die das toll finden? Ist das für einige besonders fromme oder sozial engagierte? Ich fürchte nein. Oder besser gesagt, welch ein Glück nein. Ich denke, wenn wir Jesus Christus wirklich folgen wollen, dann sind wir in unserer reichen, überflussgeprägten Gesellschaft alle in der einen Weise oder anderen zu einem Gelübde der Einfachheit gerufen. Und ich möchte einfach jetzt in diesem letzten Punkt ein paar konkreten Punkten dem ein bisschen Fleisch geben. Und ich hoffe, dass jeder von euch sich einfach in einem dieser Punkte auch wiederfindet und sagt, hey, hier kann ich vielleicht irgendwas ändern, hier kann ich in eine andere Richtung steuern. Dann hätte meine Predigt ihr Ziel erreicht. Was bedeutet Einfachheit? Einfachheit bedeutet als erstes ganz zentral, seinen ganzen Fokus auf ein Ziel ausrichten. Diese Worte von Jesus, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Nur ein Ziel, nur ein Verlangen, Christus in allen Dingen zu gehorchen. Das ist das Fundament, auf das sich unser ganzes Handeln, unser Kaufen, unser Geben, unser Arbeiten, unser Verdienen stützt. Unser Besitz dient letztendlich einem größeren Ziel, das Reich Christi auf dieser Erde zu fördern. Ich weiß, dass das jetzt sehr gewichtige und fromme Worte sind, die man leicht abnicken kann, aber wir müssen uns schon auch immer wieder selber die Frage stellen, wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus? Tun wir das? Wie leicht verliert man diesen Fokus, diese Ausrichtung aus dem Auge inmitten der Sorgen des Alltags? Einfachheit, seinen ganzen Fokus auf ein Ziel ausrichten. Kommt ein bisschen bessere Nachricht. Einfachheit bedeutet einfach auch Freude an Gottes guter Schöpfung. Die Dinge neu genießen lernen. Das ist ein Bild, was ich gemacht habe. Das war unser Abschiedsurlaub nach 7 Jahren Sudan. Da waren wir eine Woche in Sansibar und das war so am Morgen Sonnenaufgang. Da hatten wir noch kleine Kinder, die uns immer um 5 geweckt haben. Da habe ich immer unfreiwillige Morgenspaziergänge gemacht mit meiner Tochter am Strand. Oscar Wilde, der berühmte Dichter, der hat einmal bemerkt, dass die Menschen Sonnenuntergänge nicht schätzen, weil sie nicht dafür bezahlen können. Ich denke, da steckt viel Wahrheit drin. War jetzt nicht so ein überzeugter Christ, der Oscar Wilde, aber man kann ja trotzdem gute Gedanken von sich geben. Einfachheit bedeutet materielle Dinge dankbar annehmen. Ich habe kein besseres Bild dazu gefunden. Meine Tochter und eine Freundin nehmen diesen Traktorreifen dankbar an, um darin zu spielen. In Jesaja 1,19 heißt es, wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Wir dürfen uns daran freuen, dass wir in einem wohlhabenden Land leben. Wir dürfen dafür danken. Aber wir sollten echt auch weiterhin dankbar dafür bleiben. Und das ist auch ein Stück weit Disziplin. Ich versuche das auch jeden 2., 3. Tag wirklich gottbewusst zu sagen. Wir hatten das Privileg, einfach auch in anderen Ländern zu leben. Und wir kennen den Vergleich. Und es ist einfach ein Riesenprivileg, hier in Deutschland leben zu dürfen. Wir dürfen uns Dinge gönnen. Wir müssen keiner falschen Askese anhängen. Einfachheit bedeutet aber auch frei von Gier zu sein. Und hier dürfen wir unser Herz prüfen. Was bedeutet gierig sein? Wir lechzen nach den Gütern der anderen, aber das schließt jetzt nicht nur irgendwie das Auto oder die Wohnung oder sonst was ein. sondern das kann genauso gut Gier nach Reputation sein, nach Wissen, nach Beliebtheit, nach den Gaben des anderen. Und ich denke, ich weiß schon, wovon ich da rede. Ich bin da auch nicht frei davon. Gerade auch aus der Rückkehr aus dem Sudan habe ich mich auch so umgeguckt und teilweise mich auch verglichen und bin dann teilweise auch neidisch geworden. Ist vielleicht nicht so gierig, aber ich kenne das, wie das ist, wenn man mit diesen Gefühlen kämpft. Und ich kann nur sagen, redet gleich mit Gott offen drüber, bittet ihn um Verzeihung, fängt bei euch selber an und dankt dann für den anderen, auf den sich eure Gefühle gerichtet haben. Ich bin mir sicher, sie werden sich ändern. Einfachheit bedeutet, Geld gebrauchen, ohne es zu missbrauchen. Und dazu müssen wir um die Macht des Geldes wissen. Da kann ich nur das sehr gute Buch von Richard Foster empfehlen über Geld, Sex und Macht, Power, Sex and Money, so die drei Anfechtungen unserer Gesellschaft und denke ich auch der Christen. Und wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Wir haben tief in unserem Herzen erkannt, dass unser Wohlbefinden und Glück eben nicht von unserem Reichtum abhängig sind, wenn wir es lernen, einfach zu leben. Und mit dieser Haltung im Herzen können wir dann auch fröhlich und ungezwungen mit unserem Besitz umgehen. Wir können unseren Besitz genießen, wir können ihn aber genauso freigebig weggeben, wenn Gott uns dazu auffordert. Wir verwalten unser Geld zur Ehre Gottes und zum Wohl unseres Nächsten. Deshalb ermuntert Gott uns auch, fröhliche Geber zu sein. Wir geben von unserem Besitz, aber auch uns selbst mit unseren eigenen Fähigkeiten und Gaben. Und Einfachheit heißt letztendlich auch, mein letzter praktischer Punkt, Bescheidenheit und Mäßigung in allen Dingen. Das ist eine Hütte, in der auch Christen leben. Das sieht man an dem Kreuz da an der Tür in einem Flüchtlingslager in der Nähe von Khartoum. Ich habe da mit der Familie mal geredet, die kennengelernt, Leute, die zwangsweise bescheiden und gemäßigt leben müssen. Ich denke, wir müssen uns als Christen hier klar machen, dass wir in einer zutiefst kranken Gesellschaft leben, die ihre wirtschaftliche und politische Zukunft darauf setzt, dass ihre Bürger immer mehr konsumieren. Wir wissen das irgendwie alle. Ne? Ich meine, wir haben es ja auch in der Zeitung jetzt wiederholt gelesen. Wir haben auch gemerkt, wie dieses System eigentlich an der Grenze des Machbaren ja kontinuierlich entlang schrappt. Alle haben Angst vor dem großen Kollaps, der vielleicht kommt, vielleicht auch nicht, das weiß ich selber nicht. Aber tief drin wissen wir eigentlich alle, dass das natürlich kein nachhaltiges Konzept ist, auch für unsere Gesellschaft. Ein Konzept, das darauf beruht, dass immer jeder mehr kauft, mehr Geld ausgibt, mehr konsumiert. Und wir sollten uns, denke ich, auch wieder, wir sollten wieder neu lernen als Christen, auch bei uns im Christustreff wirklich, da uns gegenseitig auch den Finger auf unsere Wunden zu legen, uns wirklich gegenseitig auch zu fragen, unterscheidet sich unser äußeres Leben vom Mainstream der Gesellschaft, in der wir leben? Falls nicht, dann ist es an der Zeit, dass wir uns selber einige Fragen stellen. Denn mit einer kranken Gesellschaft konform zu gehen, bedeutet selber krank zu sein. Kaufen wir Dinge nach deren Notwendigkeit oder Funktionalität oder wegen anderen Gründen? Müssen wir jeden Modetrend mitmachen? Definieren wir uns auch als Christen über gewisse Statussymbole? Das Ganze wäre schon fragwürdig genug, in einer Welt, in der jeder genug hat. Aber in unserer Welt, in der über 1 Milliarde Menschen unter der Armutsgrenze leben, ist ein anderes Verhalten, denke ich, nicht zu rechtfertigen. Weniger ist mehr. Das soll jetzt hier auch nicht so klingen, als sei das jetzt eine fromme Gängelung, als sei das schlimm. Wir müssen dabei immer beachten, Gott hat Gutes damit im Sinn mit uns. Weniger befreit uns einfach zu mehr anderen Dingen. Befreit uns, Gott wieder neu zu genießen, unseren Nächsten, befreit uns in der Regel zu Beziehungen mit ihm und mit anderen Menschen. Macht uns wieder neu frei, auch für das Reden seines Heiligen Geistes. Und ich möchte jetzt am Ende von der Predigt, dass wir das in irgendeiner Weise versuchen, ein bisschen praktisch umzusetzen. Ihr habt alle Karten bekommen. Am Anfang der Predigt so eine Kamelkarte, wo drauf steht, weniger sei kein Kamel, weniger ist mehr. Und ich möchte euch jetzt einladen, wir haben jetzt noch paar Minuten Zeit, bis zu 5 Minuten. dass ihr euch vielleicht erstmal selber ein bisschen Gedanken macht, da liegen auch Stifte drin, dass ihr versucht, ob ihr irgendeinen Punkt da hier konkret aufgreifen wollt von den genannten, was ihr gerne in eurem Leben ändern wollt, anders machen wollt. Und ihr könnt das, wenn ihr so mutig seid, dann auf die Karte draufschreiben mit eurer Adresse und euch dann mit eurem Nachbarn austauschen und ihr tauscht dann die Karten untereinander aus und ihr schickt euch die nach ein paar Wochen als Erinnerung zu. Ansonsten, wenn euch das zu persönlich ist, dann tauscht einfach die Karte aus und dann bekommt er die so als Erinnerung zugeschickt, dann kann der sich ja was dabei ausdenken. Also das überlasse ich euch, ihr braucht jetzt nicht euer Innerstes nach außen kehren, je nachdem neben wem ihr sitzt. Aber ich finde das einfach ganz schön, wenn wir die zumindest mit unserer Adressen austauschen, mit Nachbarn und ihr die euch irgendwann gegenseitig zuschickt. Ansonsten, wenn ihr jetzt nichts Persönliches draufschreibt, dann kann ja derjenige, der dann die Karte abschickt, da einfach eine kleine Erinnerung oder in irgendein mahnendes Bibelwort draufschreiben, wie auch immer ihr wollt. Ferner, ich habe mal zum bisschen ähnlichen Thema vor 2 Jahren gepredigt und da hatte ich auch eine Aktion gemacht mit Stickern und hatte da noch über 1000 übrig, weil die waren damals so billig zu drucken. Die habe ich auch nochmal mitgebracht. Die haben wir allerdings, weil das schon einige von euch haben, die liegen dann einfach hinten aus, wenn herausgeht, da steht Leihgabe drauf. Das war damals so eine Aktion, da hatte ich jeden dazu aufgefordert, von den Teilen 4 oder 5 zu nehmen. Und das freut mich einfach, weil ich sehe das noch immer im CT auf Gegenständen oder so kleben auf Computern. Manche haben es in ihrem Auto. Einfach so auf Sachen, die euch wert und teuer sind in eurem Leben, dass ihr die da einfach draufklebt. Das hält gut. Also ich habe meinen auf meinem Beamer und Auto noch immer nach 2,5, 3 Jahren kleben. Und der Sticker soll euch einfach daran erinnern. Ihr dürft euch freuen an dem, was ihr habt von Gott, aber es ist geliehen. Ihr habt da keinen Besitzanspruch drauf. Es ist geliehen und in gewisser Weise steht es auch der Allgemeinheit zur Verfügung, nicht nur euch. Das könnt ihr euch auch noch mitnehmen. Und der Simon macht dann mit dem Lied weiter, bei dem auch die Kollekte einsammeln. Gut.